Radio 1.
Und jetzt geht's hier um Kunst. Über bildende Kunst im Radio zu sprechen, ist ja immer ein bisschen schwierig, aber in diesem Fall auch ein Vergnügen, weil unser nächster Gast sehr gut und vor allem auch sehr unterhaltsam und auch so lustig über Kunst erzählen kann. Das kann er auf der Bühne tun, weil er ein eigenes Comedy-Programm hat, aber er kann es auch in Büchern tun. Mit dem ersten Buch hatten wir ihn hier schon zu Gast vor 2,5 Jahren, also 2023. Heute erscheint ein weiteres mit dem schönen Titel Punkt, Punkt, Komma, Strich, Fertig ist die Kunstgeschichte. Ein guter Grund, ihn wieder einzuladen. Herzlich willkommen, Jakob Schwertfeger. Hallo Jakob. Ist ja quasi Geburtstag, oder?
Tatsächlich, ja. Ich bin ehrlich gesagt auch richtig aufgeregt. Das ist, heute erblickt dieses Buch das Licht der Welt.
Wobei, was ist denn eigentlich der schönere Moment? Also wirklich der Tag, wo es in die Welt kommt oder der Tag, wo man das Paket mit den Belegexemplaren auspackt?
Ja, okay, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es der Moment, wenn die ankommen und genau. Wenn man die so aufmacht und dann, ich meine, guck mal, ich habe jetzt ein Jahr lang nur da gesessen und das geschrieben. Ja. Und dann ist das plötzlich Realität und kein Word-Dokument mehr. Und das fühlt sich so schön an.
Ja, und es ist auch ein sehr, sehr schönes Buch. Also wenn Sie nebenbei mal gucken wollen im Netz, es ist sehr, sehr schön. Und es ist, ich glaube, im Gegensatz zu den ersten noch sehr viel aufwendiger produziert. Also es gibt Farbabbildungen und alles sowas. Also es ist sehr, sehr schön, vielfältig. Wir reden da gleich drüber. Bevor wir über das Buch reden, reden wir noch mal ein bisschen über deine Liebe zur Kunst, wie es eigentlich damit losging. Also wann hat dir dieser Virus dich infiziert?
Boah, da war ich 15. Ja. Und da war ich im Van Gogh Museum, ehrlich gesagt, weil der Eintritt umsonst war in Amsterdam. Und bin da irgendwie so reingegangen und dann habe ich da plötzlich eine Landschaft von Van Gogh gesehen, habe gecheckt. Der malt die Welt nicht ab. Der malt nicht eine normale Landschaft, sondern der malt all seine Emotionen, all die Dynamik rein. Und dann war es um mich geschehen. Ich war wirklich, keine Ahnung, ab 16 in allen möglichen Museen, habe mir nur Kunstbücher gekauft. Dazu vielleicht ist wichtig zu sagen, ich hatte auch Freunde.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ein sehr besonderes Exemplar der Spezies, oder?
Genau, aber ja. Ab da war es, also das klingt wirklich pathetisch, wenn ich das so sage, aber mit 16 wusste ich, das ist das Thema meines Lebens, das wird mich nicht mehr loslassen. Ja. Und jetzt, ich meine, ich bin 38 und es wird immer schlimmer.
Es wird immer schlimmer, aber das ist ja eine gute Art von schlimmer werden. Du hast auch selber im Museum gearbeitet, ne?
Genau, ich habe im Städelmuseum in Frankfurt gearbeitet, während des Studiums 6 Jahre und dann noch 4 Jahre danach fest in der Museumspädagogik. Und dann habe ich gekündigt für die Bühne, um quasi Comedy und Kunst auf der Bühne zusammenzubringen und einfach lustig über Kunst zu sprechen, das mit Entertainment zu verbinden. Und 2020 im März hätte mein Comedy-Programm Premiere gehabt.
Ah ja, okay.
Und dann kam Corona, es war richtig finster und jetzt, Gott sei Dank, läuft das alles wieder.
Ja, genau. Aber das ist ja irgendwie, wenn man sich das vorstellt, also Kunst ist ja, also, wer mal Museumsführungen mitgemacht hat, also klassischerweise, also es kann sehr ermüdend sein und so und eigentlich auch eher so, Kunstverständnis jetzt nicht unbedingt befördern. Es gibt solche und solche, ne? Und so. Und was du machst, also du, man merkt es ja, der Funke springt sofort über. Und darum geht es ja auch wahrscheinlich. Ich meine, du machst Comedy mit Kunst. Ja? Da fragt man sich, wie funktioniert das?
Naja, ich glaube, ich sehe das so ein bisschen wie, was ich liebe, das neckt sich. Also natürlich mache ich mich über dieses elitäre Publikum lustig, ja. Die irgendwie mit Rollkragenpullover ins Museum gehen und dann diese Jackets tragen mit Lederflicken an den Ellenbogen. Ja, hat jeder sofort ein Bild vor Augen. Aber ich finde, am Ende geht es mir darum, meine Leidenschaft für Kunst weiterzubringen und ich versuche einfach lustige Beispiele zu finden, Alltagsbeispiele. Ja. Zum Beispiel, viele kennen, denke ich, Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich, ja. So eine große Rückenfigur. So, und auf diesem Bild ist so eine Landschaft mit ganz vielen wilden Wolken und die fliegen da umher und auf dem Bild ist es so windig, dass das 2017 als Werbemotiv genutzt wurde für einen Offshore-Windpark.
Nein, wirklich? Oh Gott.
Und das sind so diese Fun Facts, ja. Die suche ich, um zu zeigen, Kunst hat mit eurem Leben zu tun. Kunst findet nicht nur im Museum statt, Kunst ist wirklich überall.
Ja, also das ist ja das eine, wenn man jetzt so Kunst auf sich wirken lässt. Es ist ja was anderes, wenn man jetzt so Bildbände sich anschaut und dann wirklich vor einem echten Van Gogh steht, das macht was. Ne? So, das andere zu wissen, wie es entstanden ist. Also da geht ja auch deine Geschichte so hin. Also du führst uns durch die Kunstgeschichte, führst uns sehr unterhaltsam durch alle Epochen. Epochen, von Romantik über Gotik, über Impressionismus, Surrealismus bis Graffiti und KI. Also damit hört es dann quasi auf. Neben fundiertem Wissen gibt es eben, wie du eben auch schon auf der Bühne, so jede Menge Fun Facts. Es gibt Anekdoten, es gibt überraschende Vergleiche, zum Beispiel so Vergleiche wie Barock, das Koks und Valium der Kunst.
Ja, das fühlt ja in Berlin hier natürlich. Bescheid,
oder? Ja, wir in Berlin, was willst du denn damit sagen?
Nein. Ach, ja. Ihr seid ja eine recht affine Stadt, ist mein Eindruck.
Ja, ja.
Aber, nein, genau, darum geht's mir zum Beispiel. Also das Buch, ich habe das Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte genannt, um zu zeigen, das ist ein lockerer, spielerischer Zugang zu Kunst. Und Barock ist ja auf der einen Seite Rubens, also diese wilden, actionreichen Gemälde. Und ich finde, da ist so viel Energie drin, das ist Kunst auf Koks. Gleichzeitig ist der Barock aber auch holländische Stillleben, die total ruhig sind. Und das beides ist der Barock. Und deswegen dachte ich, naja, das ist das Koks und Valium der Kunst. Und ich dachte, so hat auf jeden Fall noch nie jemand den Barock beschrieben. Und darum geht es mir, Kunstgeschichte so zu erzählen, dass es unterhaltsam ist und dass es Zugänge sind, die es vorher noch nicht gab.
Ja, und ich finde, mit diesen Schlagworten, also Rokoko hast du zum Beispiel gesagt, good vibes only, diese Kunstepoche war wie Menschen, die auf die Frage, wie geht's dir, ausschließlich mit super antworten. Also man hat sofort eine Vorstellung und wird so reingezogen, Das steht immer am Ende, ne, so, glaube ich. Und dann guckt man, was eigentlich davor oder so quasi die Schlussfolgerung aus dem, was wir vorher gelesen haben. Du konzentrierst dich eigentlich im Wesentlichen auf westliche Kunstgeschichte, also was wir kennen. Es gibt, glaube ich, sozialistischer Realismus, gibt mal so einen kurzen, ne, aber das spielt jetzt nicht wirklich eine Rolle, obwohl es 40 Jahre waren. Also hast du so ein bisschen im Nebensatz quasi abgehandelt, aber war dir nicht so wichtig?
Doch, schon, aber ich meine, ich erzähle in dem Buch 1000 Jahre Kunstgeschichte. Ja. Alle Epochen, alle.
Ja.
Und das halt unterhaltsam erzählt, da muss ich auf Lücke arbeiten. Und deswegen, ich erwähne den sozialistischen Realismus, ich erwähne auch, was war während des Barocks in China los, was war, keine Ahnung, um 1800 in der afrikanischen Kunst los. Also ich behandle das exemplarisch, aber natürlich muss man sich irgendwo beschränken. Klar. Und das ist dann hauptsächlich diese westliche Kunstgeschichte. Aber ich bemühe mich, was anderes zu zeigen und sehr viele Künstlerinnen. Denn Künstlerinnen, ey, da kann man so krasse Sachen
entdecken. Das ist mir auch aufgefallen. Bei uns ist Jakob Schwertfeger. Er hat ein zweites sehr, sehr tolles Buch über Kunst gemacht, über Kunstgeschichte gemacht. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte. Erschienen beim DTV, nämlich genau heute. Und wir sprechen so, also es ist ein wirklich sehr, sehr rasanter Ritt. Also man kann dann, wie du gesagt hast, 1000 Jahre Kunstgeschichte natürlich nicht in allen Einzelheiten durchdeklinieren. Aber man kriegt so Lust, sich auch wirklich das sagst du auch am Schluss, geht ins Museum und guckt euch die Originale an. Ich habe jetzt gerade es gibt sehr, sehr toll Quellen, natürlich muss man ja alle angeben, und dann gibt es so eine Zitatensammlung, zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchner, der gesagt hat, oft stand ich mitten im Koitus auf, um eine Bewegung, einen Ausdruck zu notieren. Und man denkt, aha, okay, da möchten wir doch mehr dazu wissen. Bei welchem Bild bitte denn?
Ja, also Kirchner hatte offensichtlich sehr pausenreichen Sex.
Ja, offensichtlich, ja.
Und ein sehr arbeitsintensives Leben. Also der hat das ständig gezeichnet, und die haben sich ja auch immer, die ganzen Brücke-Künstler haben sich ja als so hochpotente Rockstars inszeniert, und da hat's gescheppert.
Was gleich auffällt am Anfang, also man sieht dich und man sieht einen Hund, wo man denkt, aha, er hat einen interessanten Hund, der Würste über der Nase hat. Dieser Hund ist natürlich Kunst. Von wem?
Das war mir total wichtig, dass dieses Motiv aufs Cover kommt. Das ist ein Hund, der eine Würstchenkette über der Schnauze hat, also wie die Mini-Wini-Würstchenkette aus meiner Kindheit. Ein völlig absurdes Motiv, und das ist von Wilhelm Trübner und hängt hier in Berlin in der alten Nationalgalerie. Und das ist sehr lustig, denn der Künstler hat seine Dogge Cäsar genannt. Und dieser Hund mit der Würstchenkette, das Bild heißt Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich.
Aha, okay. Aber will man auch wissen, welche Drogen da im Spiel waren, oder?
Und das finde ich hervorragend. Und warum ich das unbedingt aufs Cover packen wollte, war, dass ich zeigen möchte, in dem Buch sind nicht nur die großen Meisterwerke, die sind da auch drin, aber Entdeckungen, Werke, mit denen man niemals rechnen würde, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, auch in Berlin, in der Alten Nationalgalerie. Du läufst da ja durch, Marmorbau, ernste Marmorbüsten, goldene Rahmen, Teppich, alles edel, und dann hängt da plötzlich einfach in so einem goldenen Rahmen so ein Fuß von einem alten Mann. einfach nur so ein gemalter Fuß mit Krampfadern und allem von Adolf Menzel. Man denkt, was zur Hölle macht dieser Fuß da?
Ja.
Und da geht es mir darum, eben Werke zu zeigen, die man nicht kommen sieht, die aber auch für bestimmte Epochen einfach stehen
können. Ja. Hast du da selber auch noch Werke entdeckt? Also du hast vorhin gesagt, du hast sehr viele Künstlerinnen drin, wo du dachtest, also das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Also dass du selber noch auf Entdeckungsreise gegangen bist oder...
Ja, ich habe richtig, richtig viele Künstlerinnen gefunden, wo ich dachte, okay, krass, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also eine symbolistische Künstlerin, die malt wirklich wie so Airbrush-Motive. Also das könntest du auf eine Motorhaube sprühen. Und die hatte so eine irre Biografie, dass ihr... Die hat Zeichenunterricht genommen und die Mutter wollte nicht, dass sie Künstlerin wird. Und dann hat die Mutter den Zeichenlehrer bezahlt, damit der Zeichenlehrer ihr das Talent abspricht. So mies.
Ja,
und die
ja.
hat sich trotzdem durchgesetzt. Also ich finde gerade, das ist so spannend an Künstlerinnen, die wurden vom Markt nicht so akzeptiert. Und dadurch sind die nicht in so eine Masche verfallen. Weißt du, Künstler, die dann merken, ah, das funktioniert, dann male ich davon jetzt 2000 Bilder. Immer das Gleiche. Da Künstlerinnen nicht akzeptiert wurden, waren die viel experimentierfreudiger und haben viel spannendere Bilder gemalt.
Also nicht so viel Sonnenblumenfelder wie...
Nee, genau. Dann auch mal was anderes.
Du endest ja am Schluss, also beziehungsweise... Es gibt dann auch, weiß nicht, auch eine bizarre Geschichte, Stichwort KI. Ein Beispiel, wo sich ein Künstler ein Bild von Michelangelos David generieren lässt, um es dann als Steinskulptur nachzubilden und zu zeigen, wie die KI auch an ihre Grenzen stößt. Vielleicht kannst du das mal.
Genau, der Künstler heißt Joscha Bender.
Ja.
Und der hat den David von Michelangelo in eine ganz frühe Version von ChatGPT gepackt und gesagt, beschreibt mir den als Text. Den Text hat er dann wiederum in Midjourney gepackt. Midjourney ist ein KI-Programm, das Bilder kreiert. Dieses Bild von der KI-Beschreibung hat er dann wiederum in Stein geschlagen. Das heißt, du hast eine Skulptur vom David und dann hast du diese KI-Skulptur, die sieht so anders
Scheiße.
Aus.
Naja,
die hat sechs Finger, da ist plötzlich kein Penis mehr zu sehen, weil die KI hat ja Richtlinien, ist da plötzlich Stoff vor dem Gemächt und eine zweite Figur, wo man denkt, wo kommt die jetzt her? Und da siehst du einfach, wir spielen mit der KI stille Post.
Ja.
Wir wissen nicht, was da rauskommt.
Ja, genau. Aber das ist ja zum Beispiel wirklich was, so ein Thema, ne? Also wo man an Grenzen stößt. Also die KI bedient sich der Inhalte, die da eingespeist werden. Das trifft ja für jede Form von Kunst, zu Musik, Literatur, aber auch bildende Kunst. Siehst du das, wie kritisch siehst du das? Also dass KI tatsächlich irgendwann Kunst nicht überflüssig macht, aber zumindest Künstler einfach arbeitslos macht.
Ich finde das eine Frechheit. Also, dass sich da einfach an der Kreativität bedient wird, ohne dass die irgendetwas davon haben. Aber trotzdem glaube ich, das Original ist unschlagbar, weil das in einem Kontext entsteht. Genau wie dieser Künstler, der setzt sich kritisch damit auseinander. KI ist immer nur der Durchschnitt von allem. Und KI befolgt am Ende Regeln. Das ist ein Algorithmus, der befolgt Regeln. Und man sieht es, und das versuche ich in dem Buch, Fertig ist die Kunstgeschichte, immer wieder zu zeigen, große Kunst entsteht dann, wenn du die Regeln brichst, wenn du gegen das System gehst, wenn du kreativ wirst, out of the box denkst, und das kann KI in der Form nicht. Insofern, ich finde es nicht in Ordnung, aber gleichzeitig ist meine Angst nicht ganz so groß.
Ah ja, okay. Letzte Frage, Jakob, hast du eine Lieblingsepoche oder fühlst du dich in allen irgendwie gut aufgehoben?
Ich liebe den Dadaismus.
Ah ja.
Ich liebe den Dadaismus.
Wie heißt das, auch so einen schönen Satz? Hast du den noch im Kopf, wenn du einen hinten ran gesagt
hast? Ich habe einfach nur geschrieben, der Dadaismus drehte komplett am Zeiger. Und das stimmt, weil die haben einfach Lautgedichte zum Beispiel gemacht. Das waren Gedichte in Fantasiesprache.
Ja.
Die haben einfach da kein reales Wort. Und das fand ich so toll, weil die wollten dem Irrsinn des Mordens, des Ersten Weltkrieges, Irrsinn entgegenstellen und zeigen, guck mal, wie unsinnig ihr da mordet. Jetzt machen wir auch Unsinn. Und ich bin selber mal auf der Bühne aufgetreten, 7 Minuten lang mit einem Lautgedicht.
Ah,
vor 500 Leuten. Kein reales Wort. Die Gesichter waren Gold. Das war wirklich Wahnsinn. Und danach der Show kam ein Typ auf mich zu und meinte, das waren die 7 sinnlosesten Minuten meines Lebens.
Also Plan,
für mich war es ein Kompliment.
Ja, genau. Sehr gut. Also Sie können sehr viel mehr Minuten mit diesem Buch verbringen. Es ist wirklich sehr, sehr großartig. Fertig ist die Kunstgeschichte von Jakob Schwertfeger. Es ist gerade heute bei DTV erschienen, kostet, glaube ich, 25 Euro.
Liest sich aber wie 30.
Okay, das sagt der Autor selbst zu Recht. Es ist ein wirklich tolles Buch. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Jakob Schwertfeger.
Vielen Dank.